Unser ganzes Leben besteht eigentlich aus Fragen. Das fängt gleich bei den Kindern an. Kinder, welche Frage stellt ihr am meisten? Warum? Und egal, was die Eltern erklären, warum? Später bleiben die Fragen, nur Interviewpartner wechseln. Nach den Eltern kommen dann die Freunde, dann kommt der Lehrer, wo man so viel fragen muss. Dann kommen die Arbeitskollegen, der Lebenspartner. Aber es sind immer Menschen, die mein Vertrauen genießen dürfen. Die fragt man. Wir haben ein Beispiel von vielen aus Evangelium von Lukas im Kapitel 10, Vers 25, wo ein Schriftgelehrter fragt, und eigentlich ist das ein Profi auf dem Gebiet Bibel kennen, wie kann ich das ewige Leben erreichen? Und was auffällt ist, Jesus gibt ihm keine Antwort, er stellt eine Gegenfrage. Was liest du? Er fordert ihn heraus, nachzudenken. Nachdem er mit eigenen Worten die Antwort gibt, dann sagt Jesus, dann tu das doch. Mensch, Gott lieben und Menschen lieben, dann verkauf doch alles, was du hast, dann machst es. Setze das um in die Tat. Jesus bestätigt sein Handeln und fordert ihn auf, die Theorie umzusetzen. Wer fragt, der führt, sagt ein Sprichwort. Mit Fragen kann man sich einfach durch das Leben gut durchkämpfen. Nun gibt es aber unterschiedliche Fragen. Man redet von Sachfragen, Entscheidungsfragen, Ergänzungsfragen, rhetorische Fragen, herausfordernde Fragen und so weiter. In dem Buch Maleachi, dem letzten Schreiber im Alten Testament, finden wir 10 Fragen, die das Volk Gott gestellt hatte. Und es ist interessant, dass diese Fragen auch heute von uns auch sehr oft gestellt werden. Das sind Fragen, woran erkennen wir, dass Gott uns liebt? Wodurch verachten wir deinen Namen? Wieso bringen wir dir minderwertige Opfer dar? Warum das? Womit haben wir ihm Mühe gemacht? Wo bleibt denn der Gott, der straft? Worin sollen wir uns bekehren? Womit betrügen wir dich? Was haben wir denn gegen dich geredet? Was nützt es denn, dass wir deine Gebote halten? Das sind Fragen, die in diesem Buch vorkommen, wo das Volk Gott immer wieder dagegen spricht. Maleachi lebte im 5. Jahrhundert vor Christus, ca. 430 vor Christus, und er beschreibt das Leben des Volkes Israel, als sie aus der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft gekommen sind. Und obwohl sie immer wieder Erfahrungen mit Gott erleben konnten, durften, lebte das Volk wieder in der alten Sünde. Maleachi fängt sein Buch mit den Worten Gottes: Ich habe euch geliebt, so spricht der Herr an. Eine Liebeserklärung Gottes zu seinem Volk. Der Prophet beschreibt die Verdorbenheit dieses Volkes, ihre Untreue, ihre Kompromissbereitschaft mit dieser Welt. Es gab viele Ehescheidungen, falsche Anbetungen, Überheblichkeit etc. Wenn ich das lese, habe ich das Gefühl, ich lese Zeichen der Zeit von heute. Irgendwie denke ich, habe ich mich da vertan um ein paar hundert Jahre? Maleachi ist ein Endzeitprophet, obwohl er vor Jesus lebte. Dieses Buch ist heute genauso aktuell wie damals. Für dich und für mich. Dann kommen Fragen, Wir sehen gar nicht, dass Gott uns liebt. Wo liebt er uns denn überhaupt? Unzählige Male hatte Gott ihnen immer wieder durch das Bund mit dem Volk bewiesen, dass er sie liebt. Dass er sie führt, dass er sie aus Gefangenschaft geführt hatte. Und dann lesen wir im Kapitel 2 in Maleachi im Vers 11. In Jerusalem und im ganzen Land ist Abscheuliches passiert. Männer von Juda haben Gott die Treue gebrochen. Und dann geht es weiter, werden ganze Sünden aufgelistet. Und Gott liebt diese Menschen. Gott schenkt dort, wo man nichts erwarten kann. Er geht dem Menschen nach. Gott wartet nicht erst, dass ich ihn liebe, sondern er liebt den Menschen. Und trotzdem spüren wir oft die Liebe Gottes nicht, weil sie nicht dem entspricht, was ich mir unter Liebe vorstelle. Und dann kommen Fragen, wo hast du uns geliebt? Wenn Gott mir gleich mein Gebet erhört, dann merke ich seine Liebe. Wenn er mir gleich gibt, was ich bitte, Gebet rein in das Automat, Lösung raus, dann ist das die Liebe Gottes. Aber Gott antwortet immer, nur nicht dann, wenn ich es möchte. Woran sehen wir, dass Gott uns liebt? Wenn Menschen diese Frage stellen, behaupte ich, dass da etwas in der Beziehung zwischen mir und Gott kaputt ist. Wenn ich diese Frage stellen kann, nachdem Gott so vieles für mich getan hat, indem er mich täglich führt, und dann stelle ich diese Frage, da stimmt irgendwas nicht in der Beziehung. Wir sind mit Fähigkeiten ausgestattet, zu lieben. Wir haben Sinn für das Schöne, für die Farbe, für das Gute und das Wahre. Wir können uns an der Harmonie der Musik, der Töne, der Form, des Klangs erfreuen. Und die gleichen Menschen können hassen, lügen, betrügen. Maleachi schreibt sein Buch in eine Form von Fragen und Antworten zu so einem Volk. Gott versuchte, das widerspenstige Volk noch wach zu rütteln, bevor es zu spät ist. Gott antwortet, indem er sie auf sein Abkommen mit ihren Vätern erinnert, was er mit Jakob, mit Abraham getan hatte. Sie sollen sich bloß erinnern, was da in ihrem Leben alles passierte und bei ihren Vätern. Gott hat noch nie eine Frage überhört und keine Antwort gegeben. Nur ein paar Beispiele. Hiob erhielt eine Antwort nach einem langen Leidensweg, aber erhielt sie trotzdem. Jona wurde die Güte Gottes richtig handgreiflich gezeigt, zwar im tiefen Wasser, aber es hat gesessen. Er hat es verstanden. Thomas erhielt seine Anfrage, seine Unsicherheit, indem er Jesus berühren durfte, indem er mit seiner Hand die Liebe Gottes spüren durfte. Zu Jesajas Zeit forderte Gott den Menschen auf, sich zu richten. Sagte, kommt her, wir schauen mal, wer ist gerecht, ihr oder ich? Im Kapitel 1, Vers 18. Gott bleibt keinen fragenden Menschen die Antwort schuldig. Wenn wir uns dann das Buch von Maleachi anschauen, stellen wir fest, dass das Volk als die Antwort auf die Liebe Gottes immer schlimmer wurde. Irgendwie paradox. Bis heute stehen auch uns Zeichen der Liebe Gottes zur Verfügung. Keiner von uns wird in der Liebe Gottes übersehen. Denn wenn Gott sich um Spatzen kümmert, um die schönsten Blumen auf diesem Feld, sollte er mich übersehen und dich? Keiner ist in seiner Liebe übersehen. Die Frage ist nur, was aus dieser Erkenntnis gemacht wird, dass mich Gott liebt. Die tragische Frage finden wir im Kapitel 1 Maleachi im Vers 6 im letzten Teil. Womit verachten wir deinen Namen? Was willst du überhaupt? Als Gott ihnen dann ihr Lebensstil vorwirft und sie zurechtweist, kriegt er eine freche Antwort als Antwort darauf. Was haben wir denn gemacht? Das war doch nicht so schlimm. Aber Gott erwartet echte Verehrung seines Namens von seinem Volk. Auch heute. Gott wird dadurch geehrt, dass die biblische Lehre bewahrt und ausgelebt wird. Das Ausleben des Wortes Gottes ist ein Schutz in meinem und deinem täglichen Leben. Diese Frage hört man heute leider immer noch. Wenn wir sagen, findest du das in Ordnung, was du da machst oder redest, wie du handelst? Wieso, was ist dabei? Ist doch nicht schlimm. Ihr Lieben, vieles ist schlimm, was ich mache. Ich will dich nicht angreifen, deswegen sage ich, was ich mache. Wenn die Werte, die Gott festgelegt hatte, nicht mehr die Werte sind, sondern meine Werte sind, wenn der Sabbat nicht mehr diesen Stellenwert hat, den Gott ihm gelegt hat, wenn die Ehe verrutscht ist und egal ist, mit wie vielen Partnern ich lebe, wenn egal ist, ob ich belüge, betrüge, wenn ich die Menschen unterdrücke, wenn ich sie bevormunde, wenn die Liebe zu den Nächsten nicht mehr da ist, dann entfremde ich mich von Gott, wie damals das Volk bei Maleachis Zeiten. Gott hat sich nicht geändert. Die Werte, die Gott in seinem Wort, in seinem Gesetz festgelegt hat, sollen mir und dir dienen. Und in 5. Mose in Kapitel 32 im Vers 6 lesen wir, wie enttäuscht Gott ist, wenn Menschen anders handeln, als er sich das gewünscht hat. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Gott? Wer zu Maleachis Zeit die Stadt Jerusalem und den Tempel besuchen konnte, hatte schöne Gottesdienste vom Außen sehen können. Was man nicht sehen konnte, trübte der Schein. Sie wussten ganz genau, wie das ablaufen soll. Sie wussten ganz genau, wie Gottes Opfer sein sollten, taten aber alles anders. Es war nur die Show und keine ehrliche Anbetung Gottes. Sie hielten sich nicht mehr an Ordnungen Gottes. Sie haben kranke Tiere Gott geopfert. Das zeugte von einem kaum überbietenden Missachtung der Gesetze und des Willen Gottes. Kann man das auf heute übertragen? Maleachis Gemeinde lässt sich in ihrem bequemen Sündenleben nicht stören. Uns geht's doch gut, wir feiern Gottesdienste, was wollt ihr denn? Deshalb drehen sie den Spieß um Man weiß, Angriff ist die beste Verteidigung und sagen nicht, wir sind schuld, sondern die Priester sind doch schuld. Die haben das doch gemacht. Die haben uns verführt. Der Tisch ist unheilig geworden durch unsere Priester, aber doch nicht durch uns. Das ist doch die Gemeindeleitung, die da schuldig ist und der Prediger sowieso. Und die Sabbatschulleitung und überhaupt. Die ersten Menschen in der Bibel, in der Welt, waren auch feige, ihre eigene Schuld zuzugeben. Aber Schuldverschiebung, ihr Lieben, hat ihren Ursprung in der Sünde. Ich nicht, der andere. Das waren die Sünden des Volkes damals zur Zeit Maleachis. Sind das auch die Sünden des 21. Jahrhunderts? Die Sabbatgottesdienste waren gut, die sind heute auch gut. Keiner kann uns sagen, dass unsere Gottesdienste nicht gut sind. Wird gesungen, es wird Bibel studiert, wir lieben uns. Gottes Wort bewahren bedeutet nicht, ihm winterfest zu machen, wie Obst und Gemüse, dass wir das immer wieder mal haben. Gottes Wort bewahren heißt ausleben. In meinem täglichen Leben bewahren, festhalten und ausleben. Verantwortung für mein Leben, nicht nur für mein Leben, sondern auch für meine Umgebung. Denn die Menschen um uns herum sehen sehr gut, was wir tun. Jakobus beschreibt den richtigen Gottesdienst mit Kranken und Besuchen bei Kranken und Witwen und helfen und sich nicht von der Welt beeinflussen lassen. Ihr Lieben, die Werte, die Gott gestellt hat, haben nichts an ihrer Wichtigkeit verloren, bis heute. Gott ist derselbe Gott. In Mexiko soll ein Priester eines Tages die Tür seines Gottesdienstes zugesperrt haben und ein Plakat an die Tür angeheftet haben mit der Aufschrift "Bis auf Weiteres geschlossen". Wo keine Menschlichkeit in der Gemeinde mehr zu finden ist, brauchen auch keine Gottesdienste abgehalten werden. Punkt. Fehlt in den Gemeinden an Menschlichkeit? Würde ich nicht sagen. Was fehlt uns dann? Oder ist Maleachis Buch überhaupt nicht für München oder für Gemeinde Waldperla oder für mich persönlich? Der Anfang des Buches war Liebeserklärung Gottes an den Menschen. Und immer wieder spricht Gott diese Menschen an, leidet, dass sie so leben, wie sie leben. Und im Kapitel 2 wirft er ihnen ein Doppelleben vor. Hier so, woanders so. In der Gemeinde bringen sie Opfer und weinen. Und wenn Gott ihr Herz betrachtet und sie darauf aufmerksam macht, dann fragen sie scheinheilig, warum? Wir heißen auch Siebenten-Tags-Adventisten. Sind wir am siebten Tag Adventisten? Bin ich oder kann meine Umgebung, meine Familie, meine Freunde sagen, dass ich auch am Montag eine gute Mutter, eine gute Frau, eine gute Mitarbeiterin bin? Das ist Ausleben des Wortes Gottes. Es ging nicht nur um das Leben im Tempel, sondern um das Leben außerhalb des Tempels, außerhalb der Gemeinde heute. Auch 100 Jahre nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft lebte das Volk weiter in ihren Sünden. Keine Bekehrung. Beim Lesen dieses Buches sind immer wieder Parallelen zu unserer heutigen Zeit und zu unserem Verhalten. Wenn wir uns anders verhalten, liegt es nicht an der Unwissenheit. Wir können alle lesen, wir studieren auch das Wort Gottes, auch viel, auch andere Bücher, die uns dabei helfen, sondern es liegt an meiner Auslegung des Wortes Gottes. Wie verstehe ich das? Oder wie wende ich das in meinem Leben um? Und genau darum ging es zur Zeit Malachis. Im Kapitel 3, im Vers 7, lesen wir: Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt, sagt Gott. Und dann sagt er: Kehrt um zu mir. Wir lesen hier Berichte vom Volk Gottes. Wir lesen hier Berichte von Gläubigen, die jeden Sabbat in den Tempel gegangen sind, die vielleicht auch jeden Tag ihre Opfer gebracht haben. Sei es Dankesopfer, sei es Sündopfer. Aber das sind Gläubige gewesen. Und Gott sagt: Kehrt euch zu mir. Menschen, die ohne Gott leben, die werden nicht zu Gott zurückkehren. Es sei denn, sie verstehen endlich mal, was richtig ist. Diesem Volk, seinem Volk, sagt Gott: Kehrt zu mir. Gott erklärt ihnen: Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Da kommt wieder die Frage: Worin sollen wir uns bekehren? Bekehren muss ich mich oder umkehren muss ich, wenn ich falsch liege. Wenn ich begriffen habe, dass der Weg nicht in Ordnung ist. Solange ich das nicht begreife, gehe ich nicht um. Das heißt, ich muss als Gläubige die Notwendigkeit begreifen, sehen, feststellen in meinem Leben und dann umkehren. Aber wenn Heiliger Geist das Herz eines Menschen für das Wort Gottes nicht öffnet, wenn der Heilige Geist nicht in meinem Leben auf mich zeigt, dann werde ich auch nicht bereit, umzukehren. Gott hat zu allen Zeiten zu Menschen geredet. Durch Wunder, durch Engel, durch Propheten, durch Engel. Das Wichtigste war nicht nur, dass Gott geredet hatte, sondern auch, was er ihnen gesagt hatte. Und das, was er gesagt hatte, haben sie nicht verstehen wollen. Sie kamen immer wieder mit ihren Fragen. Malachi war der Vermittler. Er übermittelte dem Volk die Mahnungen Gottes. Und es fällt immer wieder auf, dass er sagt: ihr. Bei vielen, zum Beispiel David oder so, sagte: wir haben gesündigt. Malachi sagt: nee, ihr habt euch von Gott und so weiter. Sie sollten hören, sie sollten sich ändern lassen von Gott. Es reicht nicht nur, dass sie an der Oberfläche ihres Glaubenslebens ein bisschen kratzen und den Lack neu polieren. Die Veränderung, die Umkehr, die muss aus der Tiefe meines Herzens kommen, die muss die Tiefe des Herzens auch erreichen, um Erneuerungen zuzulassen. Malachis Botschaft hat Bezug auf die heutige Zeit. Es ist ein Ausblick, der die Gemeinde unmittelbar vor der Wiederkunft Christi zu Treue und Liebe bewegt. Treue und Liebe zu Gott und zu den Menschen, die uns Mut und Zuversicht vermittelt, weil wir einen Gott haben, der uns das alles ermöglichen kann, das ewige Leben, Veränderung meines Herzens und meines Charakters. Gott erklärte, antwortete auf die Frage, ermahnte, führte. Und im Kapitel 3, im Vers 19, kommt dann ein ganz krasser Text im Gegensatz zu dem Anfang. Siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Dann werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen. Harte Worte. Gott hat den Menschen eigentlich nicht geschaffen, um ihm zu verdammen. Es gibt nichts, was Gott für mich und für dich nicht unternehmen würde. Er hat Geduld, er hat Liebe, er hat Ermahnen, er hat probiert, gekämpft, motiviert. Weil Gott gerecht ist, wird er dir und mir richten. Aber weil er souverän ist, wird er dich und mich retten. Gott will dich retten. Aber an wen liegt es, ob ich gerettet werde? Ich habe einmal diese Frage gestellt, und als ich die Antwort gab, sagt man mir, du bist übermütig. Weil ich sagte, ich entscheide, ob ich gerettet werde. Da wurde ich sehr angefahren. Als ich das erklärt habe, dann, ja, eigentlich ja. Gott hat alles getan für sein Volk. Er hat seinen Sohn gegeben. Er wartet auf mich. Er trägt mich. Er kann nichts mehr für mich machen. Und wenn ich all das nicht will, dann bin ich selbst schuld. Das heißt, ich muss das Ganze annehmen, um gerettet zu werden. Ich entscheide, ob ich die Liebe Gottes annehme. Und die Fragen, die das Volk gestellt hat, was haben wir dir gemacht? Wo haben wir deine Gebote nicht geachtet? Wir haben Opfer gebracht, was willst du mehr? Das ist doch nicht schlimm, was ich mache. Weißt du, was Jesus von dir will? Nicken? Wir wissen es alle. Ich weiß, was Gott von mir will. Dann richte deinen Blick entschlossen auf das Ziel. Lass dich von den vielen Gelegenheiten um dich herum vom Ziel nicht ablenken. Satan bietet eine super bunte Welt. Lass dich nicht von der Welt ablenken und von dem, was Gott für dich bereithält. Eines ist klar: Menschen schauen gerne auf das, was sie waren, was sie sind, was sie erreicht haben. Christen schauen auf das, was sie werden. Gerettete Kinder Gottes. Und das wollte Gott damals mit dem Volk Israel erreichen, die ihn 10 Fragen gestellt haben, provokative Fragen. Und genau das Gleiche will Christus heute bei uns erreichen. Die letzten Verse des Wortes Gottes machen uns deutlich, wie ernst sein Kommen ist. In Offenbarung im letzten Kapitel heißt es, ich komme bald. Und die Antwort auf dieses Aufrufen jedes Gläubigen müsste sein, ja Herr, komme bald. Wenn ich bereit bin, dieses Opfer, diese Liebe Gottes, die er dem Volk damals gesagt hat und dir und mir heute sagt, dann sage ich, ja Herr, komme bald. Paulus sagt im ersten Brief an die Thessalonicher im Kapitel 4 im Vers 19, nun werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir uns gegenseitig, aber auch Menschen, die ohne Hoffnung leben, dass wir sie mit diesen Worten trösten. Jesus kommt und Jesus wird jeden, der ihn annimmt, mitnehmen. Und die Fragen, die das Volk Israel zur Zeit Maleachis gestellt hat, hoffe ich, dass wir schon die Antworten haben und sie nicht nochmal stellen müssen. Gott segne deine und meine Vorbereitung für die Endzeit. Amen. Vater, großer Gott, hab Dank, dass du deinem Volk zuerst deine Liebe geschenkt hast. Herr, hab Dank, dass du uns begleitest durch unser Leben, dass du uns so reich beschenkst, dass du nichts ausgelassen hast, was uns zum Besten dient. Herr, hilf uns, dass wir nicht wie das Volk zur Zeit Malachis auf deine Anweisungen, auf deine Gebote mit Missachtung reagieren. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort annehmen, dass wir es in unserem Leben umsetzen, dass wir danach leben können, dass Menschen sehen, dass wir anders sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir diese Liebe, die du uns geschenkt hast, auch weiter an Menschen schenken können, dass uns deine Liebe verbindet. Herr, hilf, dass keiner von uns, die wir vor dir stehen, verloren geht, wenn du wiederkommst, sondern dass wir bereit mit offenen Armen sind, dich zu empfangen. Herr, segne uns. Herr, ich bitte auch für die Kranken, die wir haben, dass du den Ärzten die Weisheit schenkst, das Richtige zu tun. Hilf, Herr, dass wir Freude und deine Wunder erleben dürfen, dass wir mit dankbaren Herzen dir entgegenschauen. Hab Dank, Herr, für deine Liebe, deine Gnade und Geduld mit uns Menschen. Amen.